schnell ab, nachdem er sich das ein bisschen angeguckt hat, und trifft auf Fred und George, die in einem geheimen Korridor stehen und sich kaputt lachen. Und Harry sagt, beeindruckend, sehr beeindruckend. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück bei Potters Philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ich kenne mich auch als Bangering Dave, und das hier ist das 28. Kapitel von Harry Potter und der Orden des Phönix mit dem wunderschönen Namen Snapes schlimmste Erinnerung. Oder im englischen Original Snapes Worst Memory. Ja, relativ identisch. Ja, wo sind wir denn gerade? Ach ja, Dumbledore ist weg, Leute. Es gab eine Razzia bei der DA, könnte man sagen, und ist aufgeflogen, die DA. Harry wurde gepackt, ein paar andere vielleicht auch, das ist nicht so ganz klar. Wird auch gar nicht so groß thematisiert, aber Harry wurde gepackt und Marietta ist die Petze. Sie hat jetzt auch Fett Petze im Gesicht stehen, und also Marietta Edgecombe, die Freundin von Cho, für die, die sich nicht erinnern, wer Marietta überhaupt ist, weil sie eigentlich eine untergeordnete Rolle bis jetzt gespielt hat. Sie war halt immer an Chos Seite, weil Cho nicht alleine zum Eberkopf, glaube ich, damals wollte, wo man sich denkt, aber da waren doch noch andere Ravenclaws, hätte sich nicht der, ja gut, aber man will schon eine Freundin dabei haben wahrscheinlich, ne? Oh, okay. Jetzt haben wir den nächsten Morgen tatsächlich, nachdem Dumbledore Fudge, Kingsley, Dawlish und Umbridge ausgenockt hat und dann geflohen ist mit Fox. Joa. Also am nächsten Morgen, der Tag, also das Kapitel beginnt, folgt Überschrift und dann kommt: Per Anordnung des Zaubereiministeriums. Dolores Jane Umbridge, Großinquisitorin, hat die Nachfolge von Albus Dumbledore als Leiterin der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei angetreten. Obige Anordnung entspricht dem Ausbildungserlass Nummer 28. Unterzeichnet Cornelius Oswald Fudge, Zaubereiminister. Ja, Harry war ein bisschen verwirrt, wie viel die Leute wussten über das, was da oben passiert ist. Scheinbar haben irgendwie ein paar Potteries geplaudert. Also wer anders kann es ja nicht gewesen sein, weil ich glaube nicht, dass McGonagall irgendwas erzählt hat. Marietta liegt im Krankenflügel, die kann auch nicht so viel erzählen. Harry hat nicht viel Leuten erzählt und Umbridge wird sicherlich auch nicht erzählt haben, wie Dumbledore sie da oben vorgeführt hat. Deswegen kann es eigentlich nur irgendwie durch die Porträts durchgesickert sein oder die Geister. Auf jeden Fall wissen die Leute relativ gut darüber Bescheid. Es gibt natürlich noch so ein paar Ausschweifungen. Es wird zum Beispiel gesagt, dass auch der Juniorminister von Dumbledore überwältigt wurde. Aber das stimmt ja gar nicht. Percy war zu dem Zeitpunkt ja schon weg. Der wollte ja eine Eule zum Tagespropheten schicken. Und es wird behauptet, dass dass Fudge zurzeit im St. Mungo liege, weil sein Kopf ein Kürbis ist. Da Harry der Einzige ist, der dabei war, die wissen natürlich auch alle, wer dabei war, und da Harry der Einzige ist, der überbleibt, der dabei war, weil Marietta, wie gesagt, im Krankenflügel ist, muss er das denn immer wieder erzählen, und das macht er halt auch gelegentlich. Und am nächsten Morgen hatten sie Kräuterkunde und gehen von Kräuterkunde zum Schloss zurück, also von den Gewächshäusern, so zwischen den Gewächshäusern durch, ne, es ist ja dann so eine Art Parkanlage und ist ja anders als in Hogwarts Legacy. Ich nehme ja gerne Hogwarts Legacy als Vergleich, weil sie das Schloss da sehr, sehr schön gebaut haben, aber es gibt natürlich Unterschiede, und einer der Unterschiede ist, dass sie durch das Eichenportal, also durch den Haupteingang, den es ja auch eigentlich gibt, der aber in den Filmen und in Hogwarts Legacy einfach irgendwann verschwunden ist, also in den Filmen ist er irgendwann verschwunden. Da gab es ja dann irgendwann, wobei sollte das dann der Haupteingang sein, der Glockenturm? Ich überlege gerade, weil eigentlich sind sie dann am Ende immer über diese Brücke gegangen, ne, die da Richtung Hagrid geht. Ja, bei Hogwarts Legacy ist das ja eher so der Hinterausgang. Eigentlich ist ja der Vordereingang von Hogwarts folgendermaßen: Schloss, Eichenportal, steinerne Treppe. So sieht der Haupteingang aus. Du gehst die steile Treppe hoch durchs Eichenportal und dann bist du in der Eingangshalle von Hogwarts, die riesig ist. Da wird ja im ersten Teil gesagt, dass die irgendwie Onkel Vernons Haus da 5-mal reingepasst hätte oder so. Und sie gehen von den Gewächshäusern zurück, ne? Also man muss außen lang gehen. Die sind so neben dem Haus, sind so ein bisschen Also ich glaube, wenn du den Weg nach Hogsmeade rausgehst, sind die so auf der rechten Seite und dahinter kommt dann irgendwann Hagrids Hütte und so. Ist ja auch gar nicht so wichtig, aber jedenfalls gehen sie draußen lang und gehen Richtung Eichenportal. Das wird gleich nochmal wichtig, deswegen sage ich das so genau. Und Ernie McMillan, dem sie das gerade erzählt haben, beziehungsweise dem Harry das gerade erzählt hat, der sagt natürlich, ja, Dumbledore kommt auf jeden Fall wieder zurück, ne? Also der, also wisst ihr noch im zweiten Jahr, da konnte ihn auch nichts weghalten, ne? Da ist er auch einfach wieder gekommen. Und ja, die freuen sich natürlich, also die wären natürlich alle sehr dafür. Und Ernie erzählt noch etwas Lustiges, was auch wichtig ist, um den Charakter von Hogwarts ein bisschen zu verdeutlichen. Also McGonagall wollte, nicht McGonagall, Umbridge wollte als neu eingesetzte Schulleiterin natürlich super gerne in Dumbledores Büro. Jetzt ging das Passwort, das sie damals, also am Abend vorher benutzt hat, wohl nicht mehr und sie kam nicht an dem Wasserspeier vorbei. Hermine meinte noch, ja, er hätte sich gerne da reingesetzt und so. Und Ernie weiß das übrigens vom fetten Mönch, der hat das mitgekriegt, der hat ihm das erzählt, das ist ja der Geist von Hufflepuff. Und er sagt auch noch das Wort, dass das Büro sich wohl, das Büro sich wohl gegen sie, also sich versiegelt hat für sie. Also sie kommt nicht da rein. Und das ist, da können wir vielleicht auch mal einen ganz, ganz interessanten Side-Fact nennen, beziehungsweise so ein bisschen wie Hogwarts funktioniert. Denn Hogwarts hat ja einen bestimmten Charakter. Das ist ja, da ist herrscht ja so viel Magie drin, dass der durchaus ja, ein bisschen eigen auch ist. Ne? Erkennt man ja zum Beispiel an dem Raum der Wünsche, der von Hogwarts mehr oder weniger gesteuert wird. Klar, da gibt es eine bestimmte Regel, wie man da reinkommt und so, ne? Aber dass Hogwarts sagt, okay, ich verstecke jetzt diesen Raum, weil das der Zauber ist und so. Und allgemein die Treppen, die sich bewegen und solche Dinge, die Stufen, die verschwinden. Also. Wobei doch, ja, im Buch ist es ja so, das muss man natürlich auch noch sagen, im Film ist es ja so, dass die Treppen sich die ganze Zeit bewegen. Im Buch ist es so, dass die Treppen, es gibt Treppen, die gehen montags woanders hin als Freitag. So in dem Maß ist das in den Büchern, ne? Und dann gibt es Stufen, die verschwinden und so. Und das sind ja so alles so Sachen, die nicht daherkommen, dass jemand die Sachen verhext hat, sondern dass also so erkläre ich mir das, dass Hogwarts einen eigenen Charakter hat. Und dazu gehört auch, dass Hogwarts den amtierenden Schulleiter akzeptieren muss. Das bedeutet, wenn Hogwarts jetzt nicht akzeptiert hat, dass Dumbledore nicht mehr Schulleiter ist, ist er aktuell noch Schulleiter. Also Hogwarts hat Umbridge nicht als Schulleiterin akzeptiert, deswegen kann sie auch nicht ins Büro, deswegen wird sie nicht wirklich Schulleiterin sein. Sie ist zwar auf dem Papier Schulleiterin, weil die das Ministerium dazu gemacht hat, aber Hogwarts hat quasi nicht eingewilligt. Ganz interessanter Punkt. Also ich vermute, dass es da wahrscheinlich auch ein Ritual gibt, wenn der eine Schulleiter den anderen übergibt und so. Aber das können wir auf jeden Fall mal festhalten. Hogwarts hat das Büro für sie versiegelt, weil Hogwarts Umbridge nicht als Schulleiterin akzeptiert hat. Und es gibt ja auch eben diesen Pakt, dass jedes Porträt des ehemaligen Schulleiters den amtierenden Schulleiter unterstützen muss. Und dadurch, dass sie nicht in das Büro kommt, hat sie diese Unterstützung der ehemaligen Schulleiter natürlich nicht. So, das nur so am Rand. Dann sagt Hermine eben, dass Umbridge sich sehr gerne darauf gesetzt hätte und dann sagt sie noch, diese blöde, aufgeblasene, machtgeile Alte und dann kommt plötzlich Malfoy von der anderen Seite des Eichenportals. Er hat sich da irgendwie hinter gelauert oder so, weiß auch nicht, wie viel Langeweile der hat und sagt, dass ob sie den Satz zu Ende bringen will. Und dann plötzlich kommt heraus, dass, und das hatte ich letztes Mal schon gedacht, so, hä, wo ist denn das hin? Müsste das nicht irgendwie schon langsam gekommen sein? Es jetzt ein Inquisitionskommando gibt und Leute handverlesen von Umbridge und dem Ministerium in dieses Inquisitionskommando einberufen wurden, um ja eine neue Ordnung herzustellen. Sehr, sehr interessanter Punkt. Aus verschiedenen Gründen. Wir klären kurz diese Szene, dann reden wir kurz über das Inquisitionskommando. Das ist nämlich wahnsinnig interessant, denn wir lernen hier, dass das Inquisitionskommando über Vertrauensschülern steht. Also Malfoy will den Punkt abziehen und dann sagt Ernie, weil Ernie ist ja auch Vertrauensschüler, so, ey, du kannst keinem anderen Vertrauensschüler Punkt abziehen, das geht nicht so. Und dann sagt er, ja, ich weiß, Vertrauensschüler können sich gegenseitig keine Punkte abziehen, aber als Inquisitionskommando-Mitglied kann ich das. Und dann zieht er den Leuten Punkte ab. Granger, weil wegen dem Satz gegen die Schulleiterin, Ernie McMillan, weil, Warum zieht der Ernie nochmal was ab? Warte mal. Ernie zieht er 5 ab, weil er ihm widersprochen hat. Potter, weil er ihn nicht leiden kann und Weasley, weil sein Hemd aus der Hose guckt und dann zieht er auch nochmal Hermine welche ab, weil sie eben ein Schlammblut ist. Also eine Muggelgeburt, Entschuldigung. Und dann gehen sie zu den Kristalldingern, also da, wo die Dinger sind, ne? Und dann sehen sie tatsächlich, er hat recht, die Punkte fliegen raus. So, bevor wir jetzt aber dazu kommen, dass Fred und George gleich neben denen stehen und etwas ankündigen, worauf ich mich sehr freue, reden wir kurz mal über das Inquisitionskommando. Denn folgendes, das Inquisitionskommando ist ja sowas wie, naja, wie will man es nennen, die Eingreifgruppe von Umbridge. Man könnte das jetzt natürlich in den Kontext von Harry Potter setzen und sagen, Umbridge ist die böse Anführerin einer kleinen elitären Gruppe, die andere unterdrückt und ja, terrorisiert. So, das Inquisitionskommando. Man könnte also sagen, Umbridge ist in gewisser Weise Voldemort und das Inquisitionskommando sind die Todesser. Was lustig ist, weil ja quasi viele Todesser in diesem Inquisitionskommando sind. Also Slytherin hat ja sehr viele Kinder von Todessern. Slytherin hat sehr viele, doch Kinder von Todessern, genau, in ihren Reihen. Und unter anderem eben Malfoy, Grab und Goyle, die jetzt alle in diesem Inquisitionskommando sind. Und Note, glaube ich, auch. Und ich weiß nicht, wie viele noch. Und die werden wahrscheinlich alle im Inquisitionskommando sein. Aber auf jeden Fall schon mal 3 Todesser-Kinder einfach im Inquisitionskommando, das in gewisser Weise die Todesser von Umbridge sind. So, ne? So eine kleine elitäre Gruppe, die das tun, was sie möchte. Man könnte jetzt aber auch natürlich eine kleine Parallele ziehen zu autokratischen Systemen. Ganz vorneweg natürlich, wir als Deutsche denken da immer zuallererst an Adolf Hitler. Und Adolf Hitler hatte ja seine SS und seine SA. Wobei die SS, glaube ich, gerade am Anfang nochmal, oder was, die SA, oh, ich verwechsel immer, wer am Anfang, ne? Also auf jeden Fall so Gestapo. Eingreifgruppe, eine kleine elitäre Gruppe, die sich dann auch recht schnell in der Diktatur über Polizisten und andere gestellt haben und eben ja ihr eigenes Recht durchgehauen haben. Und das haben wir hier in gewisser Weise auch. Und das sehen wir auch, wenn wir jetzt ein aktuelles Beispiel nehmen, gerade in Amerika. Da haben wir jemanden, der mit aller Kraft versucht, eine autokratische Regierung einzuführen und sich als alleinigen Herrscher zu positionieren, was aktuell zum Glück nicht so gut klappt, wie er es gern hätte, aber noch viel zu gut. Aber der hat ja auch schon seine kleine Eingreifgruppe, und zwar die ICE. ICE ist ja quasi sowas wie die Gestapo von den USA aktuell. Die rennen rum, terrorisieren die Leute und ziehen ihr Ding durch, unabhängig auch ein bisschen von Recht und Ordnung, denn ja, mehrere Bürgermeister Minister, sondern Gouverneure haben die ja schon aus ihren Städten und so verbannt, aber die machen sie natürlich nicht, weil sie sagen, nee, wir kriegen hier Befehle vom Präsidenten, wir machen da weiter, wo wir machen das so, wie wir wollen und wie wir die Anweisung haben. Ne? Und das ist ganz interessant, dass Rowling hier quasi so ein bisschen weiter in diese Autokratie-Schiene geht. Ne? Also dieses Umbridge versucht, die alleinige Herrscherin zu werden. Man hat es auch in dem Film ganz gut dargestellt, dass Fudge sich so ein bisschen aufgebaut hat als der mächtige Anführer, so, ne, wo Harry reingeht und dann kommt dieses riesige Plakat runter von Fudge, der da so weht. Das kennt man ja eher so aus autokratischen Kreisen, wo dann irgendwie der große Anführer Kim Jong-un oder Putin oder ja damals Hitler halt sich so feiern lassen dafür, dass sie einfach da sind. So. Und das wird hier, finde ich, auch nochmal durch das Inquisitionskommando sehr, sehr deutlich, dass wir in Hogwarts eine sinnbildliche Darstellung haben von einem autokratischen System, das alle vorherigen Hierarchien aussetzt. Also Vertrauensschüler waren ja quasi die Polizei so ein bisschen, ne? Die Unterstützer der Lehrer. Sie hat ja vorher, hat sie schon durch Gesetze die Lehrer mehr oder weniger mundtot gemacht. Die dürfen mit den Schülern nicht über Dinge sprechen außerhalb ihres Unterrichts, dann werden sie gefeuert. Es sind ja auch sehr autokratische Regeln, um zu verhindern, dass die Lehrer mehr machen oder die Schüler in Form unterstützen, die von der, ich sage jetzt mal, Regierung, in dem Fall die Schulleiterin, nicht gewünscht ist. Und das find ich einen wahnsinnig, wahnsinnig spannenden Twist, dass jetzt eben, sie hat jetzt die absolute Macht, sie ist jetzt die Alleinherrscherin sozusagen. Ne? Vorher gab es eben noch Dumbledore, der die eigentliche Macht war, aber sie hat sich probiert, immer mehr so in den Vordergrund zu drängen, hatte Hilfe von außen, hat immer wieder Gesetze durchgesetzt, dass sie mehr Macht bekommt. Und jetzt hat sie die komplette Herrschaft und baut sich ihre eigene Polizei innerhalb von Hogwarts auf, um Leute zu bestrafen, die nicht das tun, was sie will. Oder eben auch gucken, dass alle nach ihrer Pfeife tanzen. Das ist krass, das ist spannend und das finde ich ein sehr, sehr, sehr interessantes Beispiel, dass das hier so eingebaut wird. So, genau. Jetzt aber genug von autokratischen Systemen, wobei wir natürlich noch in diesem autokratischen System sind hier in Hogwarts aktuell. Aber, und das lernen wir ja auch schon aus diesem Kapitel, Hogwarts widersetzt sich selbst, also Hogwarts selbst widersetzt sich schon dieser Führung und Harry hat ja auch schon mehr oder weniger mit der DA so ein bisschen angefangen, sich zu widersetzen. Jetzt sind sie natürlich quasi kleingeschlagen worden. Da war ja schon irgendwo mehr oder weniger, das Inquisitionskommando hatte da mehr oder weniger seinen ersten Auftritt, weil wir haben Malfoy und Pansy Parkinson gesehen und die sind ja wahrscheinlich, also Pansy wird ja wahrscheinlich auch im Inquisitionskommando sein. So, jetzt stehen sie vor den Gläsern und Fred und George, die cooleren, das coolere Doppelpack, kommt an und sagt, ja, hier, was ist denn hier los? Und Malfoy hat uns gerade knapp 50 Punkte abgezogen. Und dann sagen sie, ja, Montagu hat das bei uns auch versucht, aber den haben wir dann so ein Verschwindekabinett gesteckt. Und sie so, oh, das gibt aber richtig Ärger, wenn er wieder auftaucht. Sie so, ja, wenn er wieder auftaucht, keine Ahnung, kann ja ein paar Tage dauern, ne? Warten wir mal ab. Sehr, sehr cooler Move. Haben sie gesagt, Hermine war wieder so, ja, aber ihr müsst doch aufpassen, sonst schmeißen die euch von der Schule. Und sie so, Hermine, es juckt uns nicht, ob wir hier auf der Schule noch sind. Wir haben andere Pläne, wir brauchen diesen Abschluss nicht. Wir wollen ja, ne, also wir haben ja Dinge vor. Wir sind ja nicht planlos. Wir lassen uns ja nicht runterschmeißen und werden dann Vagabunde. Nee, wir brauchen diesen Abschluss nicht. Wir sind hier dieses Jahr nochmal hergekommen, einfach für unsere Eltern und weil wir wissen, hier können wir das Beste, die Kundenakquise, na, Kundenakquise ist ja das falsche Wort in dem Fall, aber hier können wir das beste Marketing, nicht Marketing, sondern wie heißt es denn? Na, wenn man guckt, was die Leute kaufen wollen. Ihr wisst schon, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Machen die, die es gibt, weil hier ist unsere Zielgruppe so. Hier können wir gucken, was den Leuten gefällt und schon mal die ersten Produkte bewerben. Und wir haben uns immer zurückgehalten. Jetzt sagen sie irgendwie, ja, aber jetzt sind quasi, jetzt kennen wir keine Grenzen mehr. Und dann Voron so, habt euch das je gejuckt, ob ihr die Grenzen überschreitet? So, ja, wir haben sie ja immer eingehalten. Wir sind ja nie rausgeworfen worden. Wir haben vielleicht mal ganz leicht einen Zeh über die Grenze gesteckt, aber wir haben sie nie gebrochen. Und jetzt, wo Dumbledore weg ist, gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, dich in die Vollen zu gehen. Deswegen, ihr geht mal lieber in den Essenssaal, also es war Mittagessen gerade, geht mal lieber in die große Halle, dann sehen euch die Lehrer und dann kann keiner sagen, dass ihr irgendwas damit zu tun habt. Und dann verschwinden sie. Und die drei sind so, ja, okay, vielleicht sollten wir lieber in die große Halle gehen. Wenn die das schon so ankündigen, wäre doch ganz gut. Sie gehen in die große Halle, aber Harry wird abgefangen von Filch, der ihn zu Umbridge bringt. Und Harry dachte noch an Fred und George und Filch steht so vor ihm und sagt, mitkommen, Potter. Und Harry geht so, ich war's nicht. Und Filch, schlechtes Gewissen, ne? Während sie dann zu Umbridge gehen, erzählt Filch, dass er sich freut, dass jetzt ein anderer Wind weht und dass Dumbledore ja immer viel zu lasch war und Umbridge wird viel härter sein und endlich werden sie Peeves rausschmeißen, bla bla bla. So, die ganzen Filch-Fantasien kommen jetzt, Schüler anketten und so, werden jetzt wahr in seinen Vorstellungen. Dann ist er bei Umbridge und die will ihm gleich was zu trinken anbieten und sagt, ja, oh, wollen Sie was trinken? Und Harry, was? Nee, eigentlich nicht. Na kommen Sie, ich will mit ihm was trinken, ein bisschen plaudern. Und Harry, ja, Tee. Und dann dreht sie ihm so den Rücken zu und macht irgendwie noch Milch rein, gibt ihm das. Und Harry will so gerade trinken, guckt sich um und sieht eine, sie hat ja so ganz viele Katzenbilder. Ne? Das Büro ist ja super kitschig eingerichtet und so überall so Katzenbilder. Und er guckt so, das eine Katzenbild sieht so, erinnert ihn an Mad-Eye Moody, weil die Augen so krass blau sind. Und dann trinkt Harry doch nicht und sagt, denkt sich so, was würde Mad-Eye sagen, wenn ich einfach von einer Frau, von der ich weiß, dass sie meine Feindin ist, was trinke? Und dann entschließt er sich, nicht zu trinken und nur so zu tun, weil Umbridge ihn auch schon direkt auffordert, Jetzt trinken Sie doch, Mr. Potter, trinken Sie doch. Und tut so, als wenn er trinkt. Und daraufhin fragt sie ihn, wo ist Dumbledore? Und Harry so, keine Ahnung. Und sie behauptet, er wüsste, wo sie sind, wo er ist und dass sie ja zusammengearbeitet haben. Und Harry, ja, ich weiß es nicht. Und er, ja, trinken. Und er tut weiter so, als würde er trinken. Und dann fragt sie, ja gut, wenn Sie das nicht wissen, wo ist Sirius Black? Und dann, keine Ahnung, wie soll ich das wissen? Und dann sagt sie, ich weiß, dass Sie es wissen, weil ich war ja diejenige, die ihn fast gepackt hätte neulich, ne? Wissen Sie noch? Und ich weiß, dass er mit Ihnen geredet hat. Und Harry so, ja, weiß ich nicht. Und plötzlich, dann lässt sie irgendwann locker, weil sie merkt so, okay, er sagt mir nichts, ich krieg nichts aus ihm raus, okay. Und dann, als sie ihn gerade rauslassen will, gibt's eine riesen Explosion irgendwo im Schloss und Harry nutzt die Ablenkung und schüttet den Tee direkt in so eine leere Vase. Man sich auch denkt so, ist es das Klügste, in eine Vase zu schicken? Ich meine, wenn da Wasser drin ist, dann vielleicht schon. Aber ich meine, die wird doch dann merken, so, hä, wieso ist da jetzt Wasser in der Vase? Ach Mist, der hat den Tee weggeschüttet. Naja, auf jeden Fall muss sie dann schnell weg und schickt ihn auch weg und sie rennt zusammen raus und sehen dann auf dem Flur mega krasses Feuerwerk. Also, steht hier ein bisschen beschrieben und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn es war ein Inferno, wie hier steht. Drachen ganz aus grünen und goldenen Funken rauschten die Korridore entlang und krachten und explodierten laut und feurig. Knallrosa Feuerräder von 1,5 Metern Durchmesser sirrten lebensgefährlich durch die Luft wie fliegende Untertassen. Raketen mit langen, silbrigen, glitzernden Kometenschweifen schwirrten zwischen den Wänden hin und her. Wunderkerzen schrieben nach Lust und Laune Schimpfwörter in die Luft. Wo Harry auch hinsah, explodierte Knallfrösche wie Minen und statt abzubrennen, allmählich zu verschwinden oder zischend zu erlahmen, schien dieses pyrotechnische Wunderwerk, je länger er zusah, noch an Kraft und Wucht zu gewinnen. Das ist das Feuerwerk des, also es ist Gandalf wäre stolz auf die Weasleys gewesen bei so einem Feuerwerk. Anderes Franchise. Okay, auf jeden Fall will Umbridge zusammen mit Filch dann direkt das klären und will die schocken. Also den einen will sie schocken, den einen Feuerwerkskörper. Aber der explodiert dann mit so einer krassen Wucht, dass irgendwie der halbe Korridor abfackelt und fast ein Bild in Brand setzt. Und dann sagt Umbridge so laut, keine Schockzauber, Filch. Und er so, ja, klar. Und Harry denkt sich so, ey, wir wissen doch alle, dass der ein Squib ist und das überhaupt nicht gewesen sein kann. Aber wie sie einfach so direkt die Schuld auf ihn schiebt, ist schon auch interessant. Also, sie direkt behauptet, Filch wäre das. Naja, Harry haut dann schnell ab, nachdem er sich das ein bisschen angeguckt hat und trifft auf Fred und George, die in einem geheimen Korridor stehen und sich kaputt lachen und Harry sagt, beeindruckend, sehr beeindruckend und prophezeit ihnen, dass sie das Geschäft von Dr. Filibuster, der ja bis dahin die großen Feuerwerkskörper gemacht hat, also Dr. Filibuster Nassfeuerwerk, glaube ich. Ich glaube, das konnte auch irgendwie, wenn es nass war, explodieren und so. Und dass er denen das kaputt machen würde und George sagt dann noch, er hofft, dass sie jetzt nicht den Verschwindezauber probieren, denn dann verzehnfachen sich die Dinge einfach. Ja, das war dann der Rest des Abends auch, des Tages. Überall knallten und explodierten die Feuerwerkskörper. Und das Geile ist, anderen Lehrer, von denen Harry sich ziemlich sicher ist, dass sie mit denen kein Problem hatten, geben sich überhaupt keine Mühe. McGonagall sieht so ein Feuerrad, fliegt irgendwie ins Klassenzimmer bei Verwandlung und sagt so, Miss Brown, können Sie die Schulleiterin bitte holen? Hier ist ein Feuerwerkskörper drin. Und Umbridge rennt dann irgendwie den ganzen Tag durch die Gegend, mega fertig, muss überall probieren, diese Feuerwerkskörper in den Griff zu kriegen. Und Harry kriegt dann später noch mit, wie Flitwick sie aus ihrem Büro aus seinem Klassenzimmer begleitet und sagt, ja, ich hätte den natürlich auch selbst entfernen können, aber ich wusste gar nicht, ob ich dazu die Genehmigung habe. Oder was sagt, die Befugnis habe. Und knallt ihr dann so die Tür vor der Nase zu. Ah, ja, das ist so herrlich. So dieses, es ist was Furchtbares passiert. Dumbledores Werk, es gibt ein Inquisitionskommando, Umbridge hat jetzt das Sagen, aber Fred und George machen Chaos und alle ziehen mit so. Ach so, ja, hier ist Chaos. Ja gut, da muss sie dann halt auch mit klarkommen, ne? Uns interessiert das jetzt nicht so. Wir probieren unseren Unterricht für die Schüler durchzuziehen. Alles andere ist uns erstmal egal. Ah, herrlich. Im Turm war dann mega Party am Abend. Fred und George machen nochmal Werbung für Weasleys wildfeurige Wunderknaller und verkaufen ganze Pakete, wie zum Beispiel die Vorhölle-Sparbox oder das Inferno Deluxe. Allerdings haben sie an diesem Tag alle ihre Vorräte aufgebraucht. War aber sehr gute Werbung, denn sie nehmen Bestellungen von Schülern ohne Ende an. Also sie kriegen die ganze Zeit, kriegen sie Bestellung für Weasleys wildfeurige Wunderknaller. Und den ganzen Abend fliegen dann noch Sachen rum, explodieren und es ist sehr lustig. Harry legt sich schlafen, schläft dann auch ein und träumt wieder vom Korridor. Die Tür geht auf, er geht durch diesen runden Raum, in dem er schon mal war, geht dann in den eckigen Raum, da hört er so ein Ticken, geht aber weiter. Ticken und Surren irgendwie, geht dann aber weiter und ist in einem kathedralengroßen Raum mit ganz vielen Regalen und läuft da so den Gang entlang und dann gibt es plötzlich einen riesigen Knall. Und Harry ist mega sauer, weil er dachte, ich war doch schon fast da, wo ich hin wollte. Mist. Ja, draußen fliegen immer noch die Knaller und alle gucken und Harry ist ein bisschen genervt, seine Narbe tut weh, aber dann denkt er so, fuck, ey, ich habe morgen Onkelomantik. Wenn Snape sieht, was ich gesehen habe, dann gibt's richtig mega Scheiße. Ja, Harry ist den nächsten Tag ist auf jeden Fall ein bisschen angespannt, probiert irgendwie so Onkelomantik Kurzeinheiten zu machen und probiert immer seinen Geist abzuschalten. Das funktioniert aber nicht so gut, auch weil Hermine immer sagt, ey, was ist los? Alles geht's dir gut? Was machst du da? Und naja, dann geht er abends halt runter zu Snapes Büro, trifft unterwegs aber noch Cho, die auf ihn zueilt. Und fragt sie, ob sie geschnappt wurde und sie so, nee, nee, alles gut. Will sich dann für Marietta entschuldigen, dass sie eigentlich eine super nette ist und dass sie nur einen Fehler gemacht hat, woraufhin Harry sagt, einen Fehler gemacht, sie hat uns alle, inklusive dir, verraten. Und sagt, ja, ihre Mutter arbeitet im Ministerium, und sie, ja, Rons Vater auch. So, das ist kein Argument. Und auf seinem Gesicht steht nicht Petze. Und dann sagt sie, das war aber echt fies von Hermine Granger. Sie sagt doch mal, Hermine Granger ist so ganz weird. Von Hermine Granger, dass sie das da uns nicht gesagt hat und so. Und Harry, ich fand die Idee ziemlich so. Und ja, wenn das von Hermine ist. Und Harry so, jetzt heul nicht wieder. Das sagt er wirklich, fang jetzt nicht wieder an zu heulen. Und dann denkst du, ei. Harry, du hast noch ein bisschen was zu lernen, wie man mit Frauen redet. Und dann sagt sie, wollte ich auch nicht. Und dann sagt sie, ja gut. Ich habe genug genug Ärger am Hals. Und ja, dann schlag dich damit rum, dann gehen sie beide weg. Und Harry denkt sich auf dem Weg runter in die Kerker. Ja, gut, jetzt bin ich auch noch sauer auf Cho. Jetzt wird's ja richtig schwierig, meinen Geist zu lernen und Snape davon abzuhalten, da einzudringen. Naja. Snape sagt dann auf jeden Fall direkt, sie kommt zu spät. Und er so, ja, sorry, wurde aufgehalten, bla bla bla. Und dann Zauberstab raus. In dem Moment, wo sie anfangen wollen, kommt Malfoy hinein und sagt, dass Montagu gefunden wurde, der in einer Toilette oben ist und extrem verwirrt. Und Harry, der guckt dann die beiden an und sagt, hä, was ist denn hier los? Und Snape sagt so, alles gut, Draco. Potter hat nur Zaubertranknachhilfe bei mir, was Draco wahnsinnig witzig findet. Wo man sich denkt, so, ihr habt doch zusammen Zaubertränke. Du weißt doch, dass Harry scheiße in Zaubertränke ist. Müsstest dich da nicht eher wundern, dass Snape ihm Nachhilfe gibt? Wo er ihn doch so hasst, also dass das jetzt so das Ding ist, woran du dich aufhängst, dass er Nachhilfe kriegt, na gut, egal. Ja, auf jeden Fall gehen sie dann weg und Snape sagt so, ja, wir sehen uns, wir machen morgen weiter, Potter, und haut ab. Harry will gerade gehen und sieht dann ein Flimmern und dann findet er das Denkarium von Dumbledore, in das Snape ja immer seine Erinnerungen packt, auch als er diesmal reinkam, hat er dort Erinnerungen abgelagert und ja, Harry guckt so ein bisschen rein. Und Harry überlegt dann so, was sind da wohl für Erinnerungen, die er mich nicht sehen lassen will? Vielleicht Sachen über Mysteriumsabteilungen, die ich nicht wissen soll, falls ich in seinen Geist dringe, was er ja schon geschafft hatte. Fand ich auch eine sehr, sehr gute Erklärung. Also es wird nicht gesagt, ich lege diese Erinnerung raus, weil ich nicht will, dass du in meinen Geist, sondern es wird ganz deutlich gezeigt, er legt die Erinnerung raus, wir wissen das. Aber warum macht er das, wird nicht erklärt. Erst später, als Harry einen Schildzauber benutzt, um Snape abzuwehren, sieht wir, wie Harry in Snapes Geist eindringt. Und dadurch wissen wir, okay, deswegen nimmt er die Erinnerung immer raus, weil das eben passieren kann, dass Harry den Zauber umdreht. Wo man sich auch sagen muss, warum hat er denn nicht die Erinnerung reingelegt, wo er weint in der Ecke sitzt, während seine Eltern streiten? Aber gut, das ist ihm vielleicht entfallen, dass es diese Erinnerung gibt. Aber ein paar Erinnerungen scheint er da reinzulegen und Harry überlegt so, einen kleinen Blick riskieren und so. Und er fällt dann relativ schnell hinein. Und findet sich wieder in der großen Halle in der Prüfung Verteidigung gegen die dunklen Künste, Zaubergradprüfung. Also in der ZAG-Prüfung von Snape für die theoretische für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Theoretisch erkennt er daran, dass sie eben nicht zaubern, sondern nur schreiben. Dann entdeckt Harry in dieser Prüfung noch ein paar andere, unter anderem eben sein Vater. Er entdeckt Sirius, Lupin und Wurmschwanz findet er dann auch irgendwo. Seine Mutter entdeckt er erstmal nicht. Und dann sieht Harry auch Flitwick, der da Aufsicht hat und noch sagt, 5 Minuten noch. Und dann, ja, als sie dann vorbei ist, läuft der, eigentlich müsste er bei Snape sein, weil Snape als Erinnerung ist, aber Snape ist so immer ein bisschen in der Nähe, deswegen kann Harry ein bisschen bei seinem Vater mitlaufen und zuhören, was die so sagen. Und ja, er guckt auch bei seinem Vater, der schon fertig ist und ein Bild malt. Der kritzelt so ein bisschen rum und er malt einen Schnatz mit dem Buchstaben L.E. Und Harry fragt sich, wofür steht L.E.? Und wir als Harry Potter-Fans wissen das natürlich. Und für die, die es noch nicht wissen, Lily hieß früher Evans. Lilys Mädchenname ist Evans. Harry hätte sich auch mal mit der Familie seiner Mutter beschäftigen können. Dann wüsste er, dass sie Evans heißt und dass L.E. höchstwahrscheinlich für Lily Evans stehen wird. So. Sage ich euch jetzt einfach mal so. Dann ist die Prüfung vorbei. Flitwick sammelt alles ein. James verkritzelt, also streicht das durch, das LE, und nimmt sein Papier mit oder schmeißt es weg. Und dann treffen die sich so, ne, die vier hier, die Rumtreiber, treffen sich und dann sagt Sirius, na, Mooney, hat dir Frage 10 gefallen? Und er so, nennen Sie 5 typische Merkmale eines Werwolfes. Und dann sagt Lupin auch so, erstens, er sitzt auf meinem Stuhl. Zweitens, er trägt meine Klamotten. Drittens, sein Name ist Remus Lupin. Und Wurmschwanz hat gar nicht gelacht. Und er so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich alles richtig habe. Schnauzenform, Pupille und Rute. Und dann ist James sehr unfreundlich zu ihm, sagt so, sag mal, bist du doof, ey? Du rennst einmal im Monat mit einem rum und kannst keine Merkmale sagen. Und dann sagt Lupin, schrei doch nicht so, weil er gesagt hat, dass er mit dem Werwolf rumrennt und so. Naja. Sie gehen dann alle raus und James sagt zu Sirius so rum, dass es ein Witz war, die Fragen, und er einen ohnegleichen haben müsste und holt dann einen Schnatz raus. Also sie haben sich unter den großen Baum gesetzt am See, unter dem Harry auch öfters saß mit Ron und Hermine, wo sie auch öfters Hausaufgaben haben, wenn gutes Wetter ist. Und dann holt er so einen Schnatz raus und sagt, wird gefragt, wo hat sie den denn her? Was wahrscheinlich von Wurmschwanz, denke ich, oder Sirius. Und dann sagt er, geklaut. Also wir merken schon, James ist ein bisschen unangenehm, ne? Also fährt seinen Freund an mit, bist du doof, Schnätze geklaut. Naja. Es wird aber noch schlimmer. Denn er spielt damit so ein bisschen rum. Er verwuschelt auch immer sein Haar, merkt Harry, dass er immer so absichtlich sein Haar so durchwuschelt, dass es unordentlich aussieht. Und Harry findet das ein bisschen albern. Und dann spielt er eben mit diesem Schnatz rum. Wurmschwanz guckt ihn dabei zu. Lupin holt ein Buch raus und Sirius hängt auch irgendwie so rum. Und dann sagt Sirius irgendwann, jetzt steckt das Ding weg. Sonst macht Wurmschwanz sich noch nass, weil er so immer so auf Beifall geht. Ah, toll, weil er ihn immer so hat wegfliegen lassen und einfangen. Und da müssen wir kurz mal über James reden. Denn es ist nicht ganz klar. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Sagen wir mal so, ich habe schon gehört, James soll Jäger gewesen sein. Er wird aber im Film als Sucher dargestellt und dass er den Schnatz geklaut hat und damit rumspielt, zeugt ja auch eigentlich davon, dass er Sucher ist, ne? Aber ich google das jetzt nochmal. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Ich glaube, Rowling hat irgendwann mal gesagt, dass der Jäger ist, aber das ergibt für mich irgendwie wenig Sinn. Das ergibt ja auch mehr Sinn, dass Harry genau seine Position auch einnimmt. Da, James Potter spielte während seiner Schulzeit in Hogwarts Jäger im Quidditch-Team. Obwohl einige Quellen fälschlicherweise Sucher angeben, bestätigte eine Aussage von J.K. Rowling, dass er die Position des Jägers innehatte. Er war zudem ein sehr talentierter Spieler. Also im Film wird es ja, glaube ich, gezeigt, dass er Sucher ist, als Harry Sucher wird. Zeigen sie ja dieses Ding da. Und ich weiß nicht. Ich finde Sucher, ehrlich gesagt, ein bisschen doof. Ich finde, das ist nicht die richtige Position für den. Aber egal, gut, wir bleiben dabei, es ist unklar, die meisten sagen, Rowling sagt Sucher, können wir jetzt natürlich nicht widersprechen. Naja, so, dann sagt Sirius, ihm ist langweilig und woraufhin James sagt, ach guck mal, wer da ist, das wird dich aufmuntern, Tatze. Und dann sieht er Snape und Sirius sagt, Schniefelus, und dann gehen sie rüber zu Snape und sagen, alles klar, Schniefelus, und Snape zieht sofort seinen Zauberstab. James sagt Expelliarmus, der Zauberstab fliegt weg. Snape will hinterherkrabbeln. Sirius sagt Impedimenta, woraufhin er umgeworfen wird und keucht. Und ja, es sammelt sich direkt so eine riesige Traube an. Und dann machen sie sich so ein bisschen über ihn lustig. Über, sagen, er war so nah bei der Prüfung an dem Blatt. Und das wird ganz schmierig sein, wegen seinen fettigen Haaren. Und sind halt super fies zu ihm. Also bulligen ihn richtig. Und ja, Snape probiert sich dann so ein bisschen zu wehren und beleidigt sie, woraufhin James ihm mit Ratzeputz den Mund auswäscht, was auch ein bisschen fies ist. Und dann plötzlich ruft jemand, lasst ihn in Ruhe. Und da kommt dann eine Frau mit roten Haaren und grünen Augen. Nee, mandelförmig. Grüne mandelförmig. Okay, die Form ist wie eine Mandel. Okay, nicht die Farbe. Okay, ja, alles gut. Harrys Augen. Und es ist Harrys Mutter. Und da sagt James, alles klar, Evans. Und da erfahren wir dann auch die Nachnamen und können uns dann erschließen, ah, okay, das L.E. wird wahrscheinlich Lily Evans sein. Und James klingt auch viel freundlicher plötzlich, als er mit Lily redet. Und dann gibt es eine Diskussion. Lily sagt, lass ihn in Ruhe. Sie sagen, hä, wieso? Und nee, sie fragt, was hat er getan? James sagt, es ist eher der Umstand, dass er existiert. Ja, Lily beleidigt ihn krass. Also sie sagt so, ey, du bist ein richtiger Quergeist, Potter, und lass ihn in Ruhe. Und er sagt dann, ja, nur wenn du mit mir ausgehst, dann hebt er nie wieder den Stab gegen Schniefelus, woraufhin sie sagt, mit dir würde ich nicht mal ausgehen, selbst wenn ich nur die Wahl zwischen dir und dem Riesenkraken hätte. Sirius findet das witzig und lacht ihn aus. Ja, und dann geht es immer so weiter. Snape probiert immer wieder, seinen Zauberstab zu kriegen. James und Sirius machen irgendwas, das er nicht kriegt. Dann sagt Lily, lass ihn in Ruhe. Dann diskutieren sie wieder mit Lily. Und irgendwann schafft es dann doch. So, der lässt ihn dann auch so hochfliegen, kopfüber, dass sein Umhang runterfällt und man seine Unterhose sieht. Sehr unangenehme und demütigende Situation vor der ganzen Schule. Dann will James ihn halt in Ruhe lassen und nimmt Pertificus Totalus, hatte sie auf ihm, und lässt ihn, und dann löst er den Zauber wieder. Zwischendurch konnte Snape ihm noch einen Schnitt verpassen. Also er hatte seinen Zauberstab zwischendurch und dann verpasst er ihm so einen Cut im Gesicht. Was er genau zaubert, wird nicht klar. Können wir beim nächsten Buch nochmal drüber reden. Und dann sagt James zu Snape, du hast Glück, dass Evans hier ist, Schniefelus. Woraufhin Snape sagt, ich brauche keine Hilfe von dreckigen kleinen Schlammblütlerinnen wie der. Woraufhin Lily sehr kühl sagt, schön, in Zukunft ist es mir egal. Und an deiner Stelle, Schniefelus, würde ich mal meine Unterhose waschen. Woraufhin sie weggeht. James sagt noch, er soll sich entschuldigen. Sie sagt, ich will nicht, dass du ihn zwingst, sich zu entschuldigen. Du bist auch nicht besser als er. Du bist genauso schlimm wie er. Und dann sagt er, das würde ich nie sagen. Sie sagt aber, ja, du bist, du verfluchst Leute, du bist arrogant, du tust immer so obercool und, du machst mich krank. Und dann haut sie erst ab. Was interessant ist, weil das sagt nämlich ganz viel schon mal aus. Reden wir aber später, über die ganze Szene müssen wir später nochmal genauer reden, ich rede jetzt nur recht oberflächlich darüber, denn hier geht es ganz klar darum, dass James einen Unterschied zieht zwischen Leute beleidigen aufgrund ihrer Herkunft und jemanden mobben. Das ist ein sehr, ja, wie gesagt, da müssen wir nochmal, also es gibt später noch ein Gespräch über diese Situation von Harry, die wir miterleben, und da müssen wir dann mal genauer drüber reden, weil dieses Bullying, also erstmal, wenn man diese Szene liest, denkt man, okay, krass, James war einfach der krasseste Mobber mit Sirius und die haben einfach grundlos auf Snape rumgehackt. Und ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Sie haut dann ab und dann sagt James, wer will sehen, wie ich Schniefelus die Unterhose ausziehe, woraufhin der echte Snape neben Harry steht und ihn aus dem Denkarium rausholt, nachdem er gefragt hat, ob es Spaß macht. Mega, also extrem sauer, so sauer hat Harry noch nie erlebt. Ihn wieder zurück in sein Büro holt, fragt, ob er sich gut amüsiert hat. Harry, nein, also wirklich, Harry hat sich auch überhaupt nicht amüsiert. Und er stößt ihn zu Boden, sagt, er soll sich aus seinem Büro verschwinden und er will nie wieder hier in diesem Büro sehen. Harry geht weg und dann geht er hoch und ihm wird klar, also der ist völlig durcheinander. Und das nicht, weil er angeschrien wurde von Snape oder umgeworfen wurde oder so aus seinem Büro geschmissen, sondern weil Snape offensichtlich recht hatte darüber, was er über seinen Vater immer gesagt hat, dass es ein arrogantes Arsch war, der Leute wie Dreck behandelt hat. So. Und genau dieses, das Bild wird ja transportiert, wenn wir diese Erinnerung sehen. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass das natürlich die schlimmste Erinnerung, das Kapitel heißt auch so, die schlimmste Erinnerung von Snape ist, die er vor Harry unbedingt verbergen wollte. Das heißt, das war ein extrem schlimmer Moment und das ist völlig verständlich, so gedemütigt zu werden. Aber wir wissen in diesem Rahmen überhaupt nicht, was, also es rechtfertigt nicht, was James getan hat. Ne? Jemanden, wenn man zu zweit ist, jemanden so zu bullying und so zu demütigen von der gesamten Schule ist in keinem Fall okay. Dennoch wissen wir nicht, wie hat sich das hochgeschaukelt, was ist vorher passiert, warum hat James das gemacht, wieso sind die sofort so auf Snape angesprungen. Wir wissen bisher nur, dass die eben immer eine Fehde hatten mit Snape und dass Snape das ja auch, wie wir lernen, nicht verkraftet hat. Also der hat das nie überwunden, hat das nie verarbeitet. Er ist immer noch sauer auf Sirius. Er hat Lupin bei der ersten Gelegenheit seinen Job gekostet. Ne? Also Snape ist ja dafür, das vergisst man auch mal wieder schnell, Snape ist dafür verantwortlich, dass Lupin gehen musste, weil Snape rum erzählt hat, dass Lupin ein Werwolf ist. Deswegen musste Lupin seinen Job ja kündigen und deswegen haben sie ihn nicht mehr als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wäre alles anders gekommen. Mann, darüber müssen wir mal reden, irgendwann. Wäre alles anders gekommen, wenn, also Umbridge wäre nicht eingestellt worden, wenn Lupin einfach über die Jahre geblieben wäre. Verrückt. Und Barty Crouch Jr. hätte auch keinen Zugang gekriegt. Harry wäre nie im Turnier gelandet. Wow. Wow. Alles Snapes Schuld. Anderes Thema, wir sind schon sehr weit fortgeschritten mit der Folge. Genau, also Harry ist auf jeden Fall mega fertig und perplex und kommt ins Grübeln, dass Snape scheinbar mit seinem Vater recht hatte, denn James ist ein Arsch gewesen. Also in dieser Erinnerung hundertprozentig Mobber, Bully, Arschloch ohne Ende. Kann man nicht schöner beschreiben. Der hat grundlos Snape aufgemischt, nur weil Sirius gesagt hat, ihm ist langweilig. Und das ist in keiner Welt in Ordnung. Das ist auch keinem Menschen gegenüber in Ordnung. Und deswegen ist es extrem zu verurteilen. Und was Harry auch macht, und das finde ich, zeigt wieder, wie viel anders Harry doch als sein Vater ist. Auch wenn Snape das immer anders behauptet. Denn Harry sieht durchaus die Grausamkeit in dem, was da passiert ist. Der sieht, dass es keinen Grund dafür gab, Snape so zu behandeln. Dass das, was da passiert ist, nicht in Ordnung war. Und auch noch ein anderer Punkt. Harry fand es extrem seltsam, dass James so vor Pettigrew damit angegeben hat und es scheinbar genossen hat, wie Wurmschwanz James bejubelt hat dafür, dass er diesen Schnatz immer wieder einfängt. Wo Harry auch, glaube ich, so denkt, so, hä, warum sagt ihm nicht, dass er ihn einkriegen soll, so, dass er ihn mal beruhigen soll, so, ne? Das fand ich immer eine sehr, also eine fiese Szene, die James in ein sehr, sehr schlechtes Licht stellt, zu Recht, und aber auch zeigt, wie viel anders Harry eben als sein Vater ist, was das für ein ganz anderer Charakter ist, was vermutlich auch damit zu tun hat, wie sie aufgewachsen ist. James ist eben bei reichen Zauberern aufgewachsen und stand immer mehr oder weniger, was hier auch ein bisschen durchkommt, für die gute Seite, was aber nicht heißt, dass er gut ist. Sage ich jetzt mal so in dem Punkt dieser Geschichte. Denn Gryffindor, und er war, hätte eben nie gesagt, Schlammblut oder so, ne? Also das war ihm nicht wichtig, aber aus irgendeinem Grund hatte er trotzdem Snape fertig gemacht und gemobbt. Und das unterscheidet ihn halt von Harry, weil Harry es eben selbst weiß, und das wird in der Geschichte auch nochmal erklärt, dass Harry durchaus sich selber in dieser Situation sieht. Dass er genau weiß, wie es ist, wenn einer dich fertig macht und alle drumherum stehen und lachen, weil er das selbst in seiner Grundschulzeit mit Dudley erlebt hat. Dudley hat ihn immer fertig gemacht, hat ihn verprügelt, hat probiert, hat ihn unterdrückt mit seiner Bande, und die ganze Schule hat zugeguckt, und Harry weiß genau, wie es sich anfühlt, Außenseiter zu sein, gemobbt zu werden und eben der Schwache zu sein, der sich nicht wehren kann. Und deswegen hatte er in dem Moment natürlich auch extremes Mitleid mit Snape, der in der Form mit dem, ne, also er konnte sich in der Situation mehr mit Snape identifizieren als mit James. Und das ist eine ganz spannende Dynamik, die eben Harrys Charakter aus meiner Sicht sehr schön und deutlich zeigt. Und deswegen ganz, ganz wichtiges Kapitel insgesamt auch. Und mehr oder weniger vieles ins Laufen bringt. Aber da kommen wir später zu, wie gesagt. Es gibt noch ein paar Szenen. Ich weiß nicht, ob das jetzt im nächsten Kapitel schon ist, das Gespräch über diese Szene. Könnte sehr gut sein. Deswegen will ich jetzt auch nicht zu viel erzählen, weil es wird noch ein bisschen Hintergrundinfo zu dieser Szene gegeben. Aber da kommen wir dann drauf zu, wenn es soweit ist. Jetzt beenden wir erstmal diese Folge für heute. War ganz schön lang, ja, aber dieses ganze Gestapo-Ding wollte ich unbedingt mir mal ansprechen. Dann natürlich die Szene mit den schlimmsten Erinnerungen, dass Hogwarts einen eigenen Charakter hat und so. Alles wichtige Dinge, die wir hier aus diesem Kapitel herausziehen. Sehr, sehr schönes Kapitel, gefällt mir sehr gut. Und deswegen ging es heute ein bisschen länger. Aber wenn ich es runterschneide, ja doch, naja. Naja, ihr freut euch doch, wenn ich so viel rede, oder? Oder? Okay, wir beenden das hier heute. Ich verabschiede mich mit dem Zauberspruch Ratzeputz, der hier in einer Form eingesetzt wurde, wie man ihn nicht einsetzen sollte. Oder hatten wir den schon? Ich weiß es gar nicht. Egal. Wir verabschieden uns heute mit dem und dann sehen wir uns wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Berufsberatung. Da kriegen wir auch wieder einen sehr schönen McGonagall-Moment. Okay, wir hören uns dann. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Ciao.